Alex, ich muss echt sagen, also erstens, mein Zettel ist pickepacke voll.
Bleiben überhaupt noch Themen für mich übrig? Also darf ich noch mir Themen aussuchen oder
natürlich, keine Chance? Natürlich, also du hast total frei, deine Freiheit. Ich will dich nicht bevormunden. Über was ich auf jeden Fall auch sprechen will, ist, dass ich bin gestern, glaube ich, also sorry, Tag der Aufzeichnung ist der 9.4., das ist ein Samstag und am Donnerstag bin ich zu Alex ins Studio gestürmt. Nur, dass ihr das zeitlich einordnen könnt, nicht, dass die Information schon veraltet ist, die ich jetzt geben werde. Ich habe gesagt, Alex, ich bin irgendwie richtig sauer, ich bin richtig wütend.
Ich weiß es nicht mehr, wieso, was war da?
Auf die Hand. Politik, Lifestyle, Sex, alles.
Ja, was war da nur? Ja, ich spiele auf die Gil-Oferim-Sache
an. Ja, oh ja. Gil Oferim ist ja ein Sänger, der jetzt, also seine Karriere ist, sagen wir mal, so ein bisschen in Strauch.
Ich habe noch nie ein Lied von ihm gehört.
Also sein jetzt Vater ist, ist ein ganz bekannter Sänger gewesen. Wie heißt denn der noch? Der vor ein paar Jahren gestorben ist, egal. Und Gil Oferim, der ist ein Sänger, meistens mit der Gitarre tritt er auf, lange Haare, früher gewesen, dann gerne auch mal oben ohne aufgetreten, weil er
Abi Oferim, willst du etwas sagen? Ist der bekannt? Hab ich noch nie gesehen. Das ist auf jeden Fall sein Vater.
Ja, das war ein ganz bekannter Sänger wohl.
Wohl. Also du kanntest ihn auch nicht.
Ich kannte ihn immer nur daher, okay, weil die immer gesagt haben, das ist ein ganz bekannter Sänger. aber Gil Oferim, der war in den, ich glaube Anfang der 2000er und so, war der relativ erfolgreich. Ich glaube, der war auch mal in der Boyband, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist seine Karriere in Straucheln gekommen, der hatte auch immer wieder mit Frauen Geschichten hin und her und bla blub. Und dann war der weg von der Bildfläche und vor ein paar Monaten tauchte er auf, Tränen überströmt. Er wurde, glaube ich, nicht in ein Hotel reingelassen, weil man seinen Anhänger sah, seinen Halskettenanhänger, und das ist ein Judenstern.
Genau, er wollte in Leipzig im West-In-Hotel einchecken. Also das, man muss sich vorstellen, er hat ein Selfie-Video aufgenommen mit Tränen in den Augen und hat gesagt, ja, er wurde hier gerade, war das Paradebeispiel für Antisemitismus in Deutschland. Man hat er das so ganz bedeutungsschwanger es war als eine Halskette, den Judenstern in die Kamera gehalten und gesagt, ja, deswegen, das haben die erkannt und dann ihn eben rausgeschickt.
Und ich weiß, dass Flo damals gesagt hat, ja, ich musste jetzt auch bei uns in der Radiosendung was dazu sagen, Stellung beziehen.
Ich habe sofort seine Story oder sein Twitter, ich glaube tatsächlich hat er es erst auf Twitter hochgeladen, dann auf Instagram habe ich sofort einen Audio-Mitschnitt gemacht und daraus quasi Breaks kreiert für das On-Air-Programm im Radio, auch für die nächsten Tage, dass wir über Antisemitismus sprechen.
Genau. So, an sich eine gute Sache. Jetzt hat sich aber, vielleicht habt ihr das mitverfolgt, im Laufe der Zeit rausgestellt, irgendwie was er so sagt und was man auch auf Videomitschnitten und so sieht, das stimmt nicht so überein. Es gab ein Video, da hat man seinen Judenstern gar nicht gesehen. Und wie konnte er denn nicht ins Hotel gelassen werden aus diesem Grund, obwohl man diesen Judenstern gar nicht gesehen hat? Da gab es erste Zweifel und mittlerweile ist es ja so, dass Anzeige gegen ihn erhoben wurde, weil seine Begründungen so fadenscheinig sind und einfach nicht haltbar, sodass jetzt im Umkehrschluss Flo wütend ist, weil er unsere Hörerschaft desinformiert hat und er selber da steht wie ein Depp und sich auch desinformiert fühlt.
Richtig. Es ist mir fast schon ein Stück weit peinlich, dass ich ihm zur Seite gesprungen bin. Und das finde ich deswegen so schrecklich und abscheulich und muss wirklich sagen, das ist eine okay, Tag der Aufzeichnung ist der 9.4. Wir haben jetzt die Information, dass die Staatsanwaltschaft jetzt ermittelt. Je nachdem, wann ihr die Folge hört, gibt es vielleicht schon andere Informationen. Aber allein schon, dass jetzt wirklich der schwere Verdacht besteht, dass Gil diese Story komplett erfunden hat. Weil auf Überwachungsvideos gibt es einen gewissen Herrn W., von dem er immer spricht im Video, der existiert nicht auf den Videos, sondern er spricht mit zwei Hotelangestellten, also mit zwei Frauen. Und er macht komische Handbewegungen, die eher darauf schließen lassen, nach dem Motto, ganz ehrlich, ich bin Gil Oferim. Oh Gott, dieses Gefühl kriegt man eher im Video und es ist eine total weirde Geschichte. Und auf was ich so ein bisschen hinaus will, ist, mir ist es peinlich, mir ist es total unangenehm, dass ich da was draus gemacht habe. Ich bin froh, dass ich nicht die Sache Gil Oferim groß gemacht hatte, sondern eher Antisemitismus in Deutschland, dass es stattfindet. Dass das wieder ins Gewissen gerufen wurde, finde ich gut. Jetzt kommt aber diese Story raus und auf einmal fühlen sich alle Rechtsradikalen bestätigt und sagen, der Jude hat gelogen. Und jetzt haben sie auf einmal, nur weil einer es verkackt hat, haben sie so viel Argumente, die so stark immer wirken, weil das halt Hohlblocker sind.
Wobei man natürlich die springen auch auf jedes Argument immer auf, egal ob das richtig ist oder nicht, und propagieren es dann auch für sich. Also die sind ja da kein Deut besser. Aber
natürlich,
das Problem
ist gar kein Thema.
Dieses Konglomerat von, ich darf jetzt kein Schimpfwort verwenden, aber von diesen, die so denken, freuen sich natürlich über jeden Fehltritt des anderen.
Ja.
Und es ist schon krass, ja, dass auch dir sowas passiert. Du bist ja sehr belesen und du hechtest allen Quellen hinterher und double-checkst die tausendmal. Aber dir ging es ja um die Sache, dass genau. Aber der Überbringer der Sache einfach, Entschuldigung, wer ist es? Also wenn sich das jetzt alles bestätigt, dann ist er auch ein Idiot.
Wir hatten.
Und was er für einen Schaden anrichtet.
Genau.
Es gibt ja auch, das ist ähnlich, du kannst es vergleichen mit dem, wenn jemand behauptet, sie wurde vergewaltigt.
Ja.
Und es ist gar nicht so. Ja. Dann kommen natürlich die anderen wieder her und sagen, ja, es ist immer alles übertrieben.
Er hat einen absoluten Bärendienst für alle Opfer, die wirklich Opfer von was auch immer für eine Gewalt werden, hat er wirklich erwiesen. Das ist unfassbar, weil gutes Beispiel auch mit sexueller Gewalt. Es war das Gleiche damals mit Kachelmann, als diese Frau gemeint hat, er hätte sie vermeintlich vergewaltigt und dann schon ziemlich zeitnah rauskam. Das ist einfach erstunken und erlogen. Man muss sich ja vorstellen, es gibt so viele Menschen, die im Schatten sind, die sich nicht trauen, rauszugehen. Und da waren jetzt vielleicht Menschen dabei, die antisemitische Gewalt erfahren und sich dann gedacht haben, krass, er hat sich getraut, er wendet sich nach außen. Vielleicht mache ich es jetzt auch. Vielleicht schaffe ich es jetzt auch endlich, mich zu äußern und zu sagen, was mir widerfahren ist. Und dann kommt das raus. Und all die Opfer verschwinden auf einmal, weil sie Angst haben, ihnen wird wieder nicht geglaubt. Und das finde ich, ist sowas von widerwärtig. Also mit sowas zu spielen, sich dadurch glorifizieren zu wollen und diese Sache für sich auszunutzen.
Die Frage ist, warum macht man sowas?
Genau.
Ist man so verzweifelt, weil die Karriere ins Hinken gekommen ist, dass man denkt, oder hat man so einen Geltungsdrang, und über meine Opferrolle werde ich jetzt berühmt und ich
wahrscheinlich, und du hast ja auch gesagt, ich bin so ein Fakten-Heini, und wir hatten ja das Gespräch mit Uschi Jonas, und ich mache das, was sie uns geraten hat, wenn man sich unsicher ist, viele Quellen, verschiedene Quellen checken, das habe ich ja auch gemacht, also ich bin dann durchgegangen, okay, was hat der Spiegel dazu gemacht, was hat die Süddeutsche dazu gemacht und so weiter und so fort, und dann, also die Geschichte war glaubwürdig, vor allem, weil er das gut geactet hat, muss man an der Stelle, wie gesagt, Stand jetzt, muss man sagen, weil er so geactet hat, vielleicht kommt auch was anderes raus, und alle waren sich sicher.
Also für alle, die des Englischen nicht bewusst sind, er hat gut geschauspielert.
Ja, und er hat Tage danach und Wochen danach gab es immer wieder irgendwelche Exklusivinterviews in Stern TV und hast du nicht gesehen, wo er immer wieder gesagt hat, nein, meine Story ist wahr. Und da muss man sich genau diese Frage, die jetzt alles gestellt hat, schon wirklich stellen, warum macht er das dann? Er hätte ja dann immer noch, das habe ich auch schon mal in der letzten Folge, habe ich das gesagt, wir sind doch technologisch gesehen auch an dem Zeitpunkt, wo man sagen kann, okay Leute, ich habe hier ein Ego-Problem gehabt. So ist es alles nicht vorgefallen und ich äußere mich jetzt mit einem neuen Twitter-Video, was wirklich vorgefallen ist. Er hätte das ja bis vor Wochen, bis die Staatsanwaltschaft gegen ihn ermittelt hat, hätte er die Möglichkeit gehabt, seinem Mann zu stehen und zu sagen, nee, das ist so doch nicht passiert. Er glaubt irgendwann seiner Lüge. Glaubt man irgendwann vielleicht einfach seiner Lüge?
Ich kenne
Lüge?
Viele Menschen, die ihre Lüge glauben irgendwann, ja. Weil sie sich so lange einreden. Das sind ja diese berühmten alternativen Fakten. Erzähl so lange etwas, was du willst, dass die anderen auch überzeugend finden, bis die anderen glauben und du glaubst es auch selber. Ich glaube auch Donald Trump glaubt mittlerweile alles, was er sagt. Übrigens ganz kurz, ein Schub: Donald Trumps Social Media Plattform floppt komplett. Hat technische Probleme ohne Ende, kann nur über iPhones downgeloadet werden, also die App, und es interessiert auch keine Sau. Das wollte ich nur mal am Rande droppen, weil ich das eigentlich eine nette Zusatzinformation finde. Ja. Aber das ist für mich immer die Frage, warum wollen sich Leute dann profilieren und wollen es auch durchziehen ohne Ende? Weil wenn er gesagt hätte, einen Tag drauf, Leute, ich habe einen Scheiß gemacht, ich war wütend und das war eine klassische Retourkutsche, die wollten mich da nicht ins Hotel lassen, weil, keine Ahnung, weil ich Gil Oferim bin oder was auch immer, oder weil ich keine Kohle dabei hatte, weil man weiß es ja
weil
nicht.
Weil sie ihn nicht erkannt haben.
Weil sie ihn nicht erkannt haben. Wahrscheinlich.
Es war ein scheiß Ego-Gewichse, bin ich mir ganz sicher, weil sie ihn nicht erkannt haben.
Vermuten wir. Wir behaupten nicht, ich behaupte nicht, dass es so ist, aber es kann schon sein, es passt auch in seine History. Warum geht man da nicht hin und sagt, okay, ich habe Bockmist gebaut, weil mittlerweile wird das ja eigentlich, das wird ja sehr wohlwollend dann aufgenommen. Ich habe das in der letzten Folge das Beispiel von Frau Merkel gebracht, die gesagt hat, dass mit dieser Osterruhe vor einem Jahr, um uns vor den Infektionen zu schützen, das ist sinnvoll. Ein paar Tage später trat sie vor die Kamera und hat gesagt, nee Leute, das war ein großer Fehler, ich übernehme persönlich die Verantwortung. Muss übrigens auch Herrn Steinmeier, unseren Bundespräsidenten, ein bisschen verteidigen, weil du letzte Woche ja noch gesagt hast, die Politiker können Fehler nicht eingestehen. Mhm. Er hat jetzt einen Fehler eingestanden, seine Russlandpolitik war falsch.
So. So. Weil er uns gehört hat.
Weil er uns gehört hat. Nicht, weil er der öffentliche Druck immens groß war.
Das nee, nicht. Sondern weil er auf die Hand gehört hat.
Genau, absolut nur deswegen. Ja, es ist ganz komisch mit Gil Oferim. Ich bin sehr gespannt, was da rauskommt.
Total.
Was man jetzt schon sagen kann, seine Karriere ist damit beendet.
Ja. Was mich so daran krank nervt, ist, dass, wie gesagt, ich jemand bin. Ich will grundsätzlich erstmal das Gute sehen im Menschen und ich will Leuten glauben. Ich will Leuten ihre Story glauben. Und dann kommt so jemand. Und was das jetzt auch alleine, was er bei mir, jemanden, der jetzt in einem kleinen Privatsender hier in Augsburg arbeitet und hier dafür immer wieder einsteht, Dinge, also größere gesellschaftliche Debatten aufzunehmen. Aber was das jetzt bei mir damit alleine auslöst, dass ich jetzt mir immer denke, ja, sollen wir das überhaupt machen? Sollen wir nicht nur ein paar Tage abwarten, was da überhaupt rauskommt? Es ist sehr traurig, weil es gibt so tolle Arbeit, die geleistet wird im medialen Bereich. Und das ist jetzt alles einfach einmal wusch, rübergewischt.
Ich muss euch auch da noch ein bisschen abholen, um ein bisschen Flo als Typen kennenzulernen. Flo ist einer, der sich unglaublich einsetzt für Minderheiten oder für Benachteiligte. Hm. Und das ist für Flo wirklich persönlich ein Schlag ins Gesicht.
Ja, ja, ist es.
Weil also es seine Arbeit untergräbt und auch seine, ja, im schlimmsten Fall hätte es auch deine Glaubwürdigkeit untergraben können. Ja,
genau. Weil,
ja, typisch Flo ist wieder so genau. Einer, da kommt ein so ein Idiot daher, der behauptet das und Flo natürlich macht das Mikrofon an und plärrt gleich genau. Raus. Es ist in Wahrheit nicht so, aber es kommt so rüber.
Richtig.
Und es könnte so rüberkommen, wenn es jemand drauf anläge.
Richtig. Für mich ist es eigentlich so, dass Demokratie bedeutet, dass die Mehrheit das Protektorat für eine Minderheit darstellt. Das ist.
Und jetzt musst du noch mal kurz erklären, Protektorat, ich kann es nicht mal aussprechen.
Genau, einfach runtergebrochen, dass wir als Mehrheit, wie unsere Verantwortung ist es, Minderheiten zu schützen. Wir sind quasi wie ein Schutzengel und lassen sie laut sprechen durch uns, weil wir die Stimme eventuell haben, egal in welche Richtung das geht. Und wenn es dann, es gab auch den Fall, da hat einer in einer öffentlichen Rede, wollte er Flagge bekennen für alle möglichen sexuellen Ausrichtungen, also hat dann alle auch irgendwie in seiner Rede, weil er ein Sprecher dafür ist, erwähnt und hat dann davon gesprochen, dass man das Patriarchat, die heterogene normative Gruppe, gegen die jetzt irgendwie immer so...
Jetzt musst du die Leute auch nochmal abholen.
Also Patriarchat, dass quasi der Mann...
Der Boss ist.
Das ist, genau, der ja. Mann ist der Boss. So. Und hat dann davon gesprochen, dass man die in den sexuell befriedigen sollte. Mhm. Also dass das das Ziel sei. Und da habe ich mir gedacht, wie bescheuert, was für ein dummes, wirklich ein dummes Wording kann man denn benutzen? Weil was, das ist ja das unser Ziel des Podcasts.
Ganz kurz, wer hat dieses Wording verwendet?
Ein Sprecher, einer, der sich für Leute einsetzt, die trans sind,
okay.
Okay. Der LGBTQ+-Gruppe angehören und so weiter und so fort, hat eine Rede gehalten und ich glaube, es war in Berlin und hat dann eben gesagt, ja und wir müssen das Patriarchat in den bumsen.
Also anal.
Genau. Und wie bescheuert kann man denn, was ist denn dein Ziel? Sollen wir uns alle anfangen jetzt zu bekriegen? Sollen wir jetzt Waffe gegeneinander erheben? Ich verstehe das Wording nicht. Also was soll das denn?
Also du verstehst in dem Fall das Wording nicht vom Vertreter der Minderheit.
Ja.
Genau. Das ist richtig, weil nämlich bei der Mehrheit, nennen wir es so, also bei den Patriarchaten, löst das natürlich all das wieder aus, gegen das sie ja vordergründig erstmal sind. Also die wollen uns nur in den das ist ja die Klischeebefriedigung ohne Ende.
Genau.
Und auf das springst du wieder auf, als ich bin gegen Offenheit und... Ja, und dann ist dem nicht geholfen. Dem ist dann gar nicht geholfen.
Ganz im Gegenteil. Es verhärtet wieder mal nur die Fronten.
Man muss ja sowieso sagen, es ist ja sowieso ein schmaler Grat. Weil du sagst ja, wir, die Mehrheit, muss wie ein Schutzengel sein für die Minderheit.
Ja.
Und das ist nobel und das ist gut so. Aber mit dieser radikalen Ausdrucksweise, mit dieser radikalen Rhetorik, was ist, dass viele von der Mehrheit, die einfach vielleicht auch, ihr Lebensumfeld ist noch nicht so offen. Sie wären vielleicht grundsätzlich bereit, aber wenn die Mehrheit irgendwann das Gefühl hat, die Minderheit ist wichtiger als die Mehrheit, dann wird es schwierig, weil das ist ja auch nicht dein Ziel, dass du sagst, die Mehrheit ist per se einfach böse und schlecht und ihr Idioten, nein, sondern nein, die Mehrheit ist ja da, die Schwachen zu schützen.
Richtig.
Aber wenn man sagt, nee, die Schwachen sind wichtiger als die Mehrheit, dann wird's komisch.
Ja.
Und das kann auch ein Mensch, der sich nicht tagtäglich mit solchen Problemen beschäftigt, kann sich da auch nicht reinfühlen.
Es wird manchmal vergessen, das vergesse auch ich ganz gerne mal, werde dann immer freundlich darauf hingewiesen, auch in Gesprächen mit Alex beispielsweise, die off-air stattfinden. Wir reden ja sehr viel immer wieder über solche Themen, dass man manchmal nicht vergessen darf, wenn man schon ziemlich tief in einem Thema ist, zum Beispiel, nehmen wir mal ein weniger strittiges Thema Umwelt und man ist da schon total into, macht persönlich wahnsinnig viel für den Umweltschutz und verteufelt alle, die jetzt beispielsweise noch Auto fahren. Wenn ich jetzt sagen würde, ich habe vor 1,5 Jahren oder vor 2 Jahren, glaube ich, mein Auto verkauft und ich würde jetzt anfangen, jeden, der noch ein Auto fährt, zu sagen, ja du Umweltsau, wie kann man denn nur, weil ich natürlich schon auf einem Level bin, das sehr, sehr tief ist. Aber ich darf nicht diesen Fehler begehen und sagen, jeder muss doch jetzt schon eigentlich auf dem Level sein.
Nein,
da weil sonst auch finden wir keine, wir finden, das vermisse ich gerade ein bisschen, wenn ich Talksendungen anschaue, dass wir so keine Grundlage mehr finden, auf der wir mal anfangen können zu diskutieren, weil sowohl die eine als auch die andere Seite, also sowohl die, ich nehme es wieder als Beispiel Fridays for Future einfach mal her, als auch die Seite dann eines konservativeren Politikers, die wollen dann nicht abweichen und sehen jeweils nur ihre Bubble. Und ich irgendwie...
Man darf verschiedene Sachen nicht vergessen. Mhm. A, von Umweltaktivisten ist es der Beruf, Umweltaktivist zu sein oder die Berufung. Das heißt, die beschäftigen sich Tag ein, Tag aus damit.
Ja.
Und deswegen können die das auch extrem gut. Warum können wir beide Mikrofon reden oder glauben zumindest, dass wir das können? Weil wir das Tag ein, Tag aus tun.
Ja.
Für uns ist es selbstverständlich, dass wir ein A so sprechen und die Pause da machen. Also für uns ist es Daily Business. Genauso für einen Aktivisten ist Daily Business, für was er gerade kämpft. Dann, man schaut sich das an, das ist ja auch löblich, dass Aktivisten sehr jung sind, weil sie in sehr jungen Jahren damit anfangen.
Mhm.
Das heißt, ihr habt noch die Möglichkeit, die Strukturen eures Lebens zu beeinflussen. Und das wird im Laufe der Zeit immer schwieriger, weil du arbeitest dich ja in deinem Leben voran und schaffst dir Strukturen in deinem Leben, die du auch nicht heute die Polter einfach wieder umwerfen kannst. Und mit heute die Polter meine ich tatsächlich auch innerhalb von 1, 2, 3, 4, 5 Jahren. Das ist dann heute die Polter, wenn du schon mal 40, 45 Jahre alt bist, weil deine Strukturen so verfahren sind. Das ist ja ein Riesengeschlecht von, du hast Familie, du hast dir einen Arbeitsplatz ausgesucht, du hast den Wohnort ausgesucht. Sicher kann man alles ändern, aber der Invest dafür ist um x-faches größer, als wenn du das machst am Beginn deines Lebens, so würde ich jetzt bei dir sagen, oder du bist jetzt vielleicht in der zweiten Phase des Lebens, Teenager abgeschlossen, du bist ja Student, da ist es noch relativ, du hast auch noch keine großen sozialen Verantwortung, Familie, Frau bzw. Partner. Auf der anderen Seite ist natürlich es auch zum Mäusemelken. Was für ein alter Ausdruck.
Ja, übel.
Also das ganz schlimm, habe ich noch nie gesagt, glaube ich.
Zum Mäusemelken.
Ich glaube, aber es passt. Weißt du wieso? Das ist psychologisch, warum mir dieser Satz einfällt.
Zum Mäusemelken.
Ich sag dir deswegen, außerdem ist es zum Ausflippen, wenn du dann diese ältere Generation hast, die sagt, naja, das haben wir ja immer schon so gemacht und das machen wir weiter. Mhm. Also das hat bis jetzt immer so funktioniert, warum sollen wir es ändern? Oder, naja, ich ändere jetzt nichts mehr, für mich hat sich, also warum soll ich jetzt noch was ändern? Kümmert euch doch um euren eigenen Scheiß. Mäusemelken. Wir sollten die Folge Mäusemelken nennen. Es ist zum Mäusemelken. Nee, aber
sowas.
Du verstehst, was ich meine, da prallen zwei Welten aufeinander. Und wenn beide auf stur schalten, wirst du de facto nichts gewinnen.
Ja.
Auch wenn man als Aktivist so sehr aus seiner Aktivisten-Bubble rausredet, dass es für den anderen nur noch Fachchinesisch ist, dann befriedigst du nur noch eigentlich die Aktivisten, Befürworter, wirst aber keine neuen mehr dazu gewinnen.
Ja, das
ich häng noch an diesem Mäusemelken.
Mäusemelken. Wir hatten in der letzten Folge, als haben wir den Schnitt angesetzt, da bin ich reingegangen mit, das fällt mir jetzt wieder, weil ich jetzt überlegt habe, wie könnte man das 1:1 auf Englisch übersetzen, weil ich bin da reingegangen mit dem Satz mit Alex.
Der übrigens nie veröffentlicht wurde, aus Zeitgründen.
Stimmt, dass mit Alex nicht gut Cherry-Eating ist. Und weil ich bin irgendwie jemand, ich finde es wahnsinnig witzig, wenn man deutsche Sprichwörter 1:1 auf Englisch übersetzt, die einfach dann keinen Sinn machen. Okay, Lirum Larum, es geht auch hier viel um...
Sag bitte Mäusemelken auf Englisch, wie würdest du sagen? Der ist,
Mice Milking?
Ich glaube auch, ja. It is to Mice Milking.
Ich glaube, das ist wirklich eine deutsche Abart, sowas lustig zu finden.
Too love nice it. Milking.
Und jetzt sage ich deutsche Abart und was mache ich damit? Ich habe natürlich Vorurteile bzw. Stereotype in meinem Kopf. Lass uns da gleich mal drüber sprechen, weil wir jetzt sehr viel eigentlich schon so im weitesten Sinne sowieso schon darüber gesprochen haben.
Ich will auch zum Thema Minderheiten noch weiter sprechen dann.
Ja.
Diversity.
Aber ich will heute auf jeden Fall noch irgendwo einbringen, platzieren den naturalistischen Fehlschluss und muss jetzt tatsächlich einmal kurz absetzen, weil ich pischern muss.
Das ist wunderbar, weil dann kommt die wunderbare Viola und weist euch darauf hin, was ihr alles mit uns anstellen könnt.
An dieser Stelle unterbrechen wir kurz Flo und Alex für einen wichtigen Hinweis. Folgt uns auf Spotify, Amazon, Apple und Co. Abonniert uns, belohnt den Podcast mit so vielen Sternen, wie ihr wollt. Also mit 5 und teilt ihn, wo immer es geht. Als Dankeschön bauen wir euch in unsere Träume ein. Und jetzt zurück zu eurem Lieblingspodcast Auf die Hand mit Flo und Alex.
So.
Ich finde, dass Viola eine total tolle Stimme hat.
Richtig.
Ja.
Viola ist hier bei uns Moderatorin auch bei Radio Fantasy. Mhm.
Und gleichzeitig und unsere Station Voice,
genau.
Also die Wiedererkennungsstimme.
Station Voice ist übrigens eine Sache, die ich bin ja in dieses Radio-Game reingestolpert, keine Ausbildung oder sonst irgendwas gemacht und war dann mal kurzzeitig bei dem anderen Augsburger größeren Sender RT1 und da habe ich dann zum ersten Mal... hat mir dann der ganz liebe Grüße Tobi Schmidt erklärt, was eine Station, also ich habe einfach mit dem Begriff nichts anfangen können. Das sagen wir jetzt einfach so, ja, ist unsere Station Voice. Ja,
die Stationsstimme, die Stimme, die für die Station steht und alles das spricht, was die Moderatoren nicht sprechen. Mhm. Übrigens, eine Freundin von mir dachte mal, hat mir erzählt, sie dachte, derjenige oder diejenige steht immer im Studio bei uns. Das war krass. Hallo Viola, geht's dir gut? Ich würde gerne mit dir über ein Thema sprechen. Ich habe es vorher im Vorgespräch kurz angedeutet, ich bin mal bei Germany's Next Topmodel hängen geblieben. Mhm. Und das hat sich ja nach vieler Kritik seit dieser Staffel gewandelt oder seit der davor, ich weiß es nicht. Diversity wird da groß geschrieben und da sind jetzt auch mollige Models mit dabei und auch alte Models, also ältere Models. Und ich weiß, ich verstehe den Ansatz und ich finde es gut und das ist ja auch wieder, was du sagst, man soll auch Minderheiten hervorheben oder nicht nur Minderheiten, sondern einfach die Welt offen für alles. Mhm. Die Frage ist nur, ist das Format eigentlich? Ist das Format dafür da, diverse zu sein? Divers zu sein.
Oh ja, spannender Gedanke.
Weil nämlich, um es ganz platt zu sagen, ein Schönheitsideal ist für die allermeisten halt, dass du schlank bist und einfach da gut aussiehst und, keine Ahnung, durchtrainiert, wie auch immer. Und ist es dann jemanden mit vermeintlich einem, ich will es zur Diskussion geben, ich bin mir das aber nicht schlüssig, mit einem vermeintlichen Makel da plötzlich auftreten zu lassen, weil du wirst ja auch nicht jemanden ein Auto reparieren lassen in einer Autowerkstatt, der 2 linke Hände hat. Oder du wirst auch keinen Moderator mit einem Sprachfehler ans Mikrofon lassen. Das ist für mich die Frage.
Ich finde deine Gedanken unfassbar spannend, weil ich die mir tatsächlich auch, ich glaube, seit der letzten Staffel läuft aktuell eine.
Es läuft eine, deswegen, genau, ich bin da hängen geblieben.
Davor
deswegen.
Ist es, glaube ich, so.
Ja.
Und
tatsächlich, ja. Ganz kurz noch, in den Trailern, wird meistens nur gesagt, dass es divers ist, aber dann werden trotzdem die dünnen Schlanken gezeigt.
Also okay, das habe ich noch gar nicht gesehen, geil. Das finde ich auch gut. Finde ich spannend. Ich habe auch ein Beispiel, das wir da auch mit einspinnen können. Wir klammern da jetzt ganz viel in eine Klammer rein. Aber einfach, um so ein bisschen Deutungshorizonte euch vielleicht auch zu geben. Oder es macht einfach Spaß, darüber nachzudenken.
Wir klammern etwas in die Klammer ein, das finde ich auch geil.
Also
dieser Ausdruck ist zum Mäusemelken, echt.
Themen werden reingeklammert.
So, okay. That's
to mice milking. Und zwar höre ich einen Podcast, der heißt Die Filmanalyse, der ist von Wolfgang M. Schmidt, das ist ein Filmanalytiker, den ich wirklich jedem empfehlen kann, der wirft eine Sicht auf Filme, das ist sowas von genial und macht das Spaß. Und der hat über einen James-Bond-Film gesprochen, über den aktuellsten, den ich selber gar nicht gesehen habe und hat gesagt, was ihn am allermeisten gestört hat, ist, dass James Bond verweichlicht quasi gezeigt wurde.
Bingo,
hat gesagt, ich
bin mit dabei.
James Bond ist nicht das Format, in dem man über eine moderne Männerrolle spricht.
Ich habe James Bond gesehen, mein bester Kumpel saß neben mir und sagte am Ende dann, war schon ganz cool, aber diese ganze Romantik passt einfach nicht. Und er hat recht, James Bond ist plötzlich verletzlich und ist verliebt und will seine Karriere an den Nagel hängen, wo du dir denkst, das ist nett, aber warum muss es James Bond sein?
Richtig. Warum? Und genau das stellt Wolfgang M. Schmidt auch zur Debatte, beziehungsweise sagt dann aus subjektiver Sicht, er persönlich mag diesen James Bond nicht. Wenn er einen James Bond sieht, dann weiß er, auf was er sich einlässt. Übertriebene Action, er ist unsterblich, unverletzlich und er kriegt jede Frau.
Genau. Und die haben es ja noch auf die Spitze getrieben. Also da wurde ja so angedeutet, also James Bond war schon im Ruhestand.
Mhm.
Es gab eine neue 007. Und
ach so.
Dieser neue 007 war eine Frau.
Und was, echt?
Ja, also...
Ich muss mir den Film
doch
mal anschauen.
Eine Frau die 007 ist. Also er war ja im Ruhestand, dann kam er wieder zurück. Sie hat ihm dann irgendwann die 007 zurückgegeben und hin und her. Blablabla. Am Ende will ich nichts sagen, wie es weitergeht, aber es wird in Aussicht gestellt, es könnte sein, weil es war ja offensichtlich Daniel Craigs letzter Bond, dass der neue Bond eine Frau ist. Und dann hat sich für mich persönlich, und da mag man mich jetzt als Macho nehmen oder auch nicht, das meine ich aber damit gar nicht, für mich hat sich das Format erledigt, weil ich bewusst James Bond anschaue, weil ich diesen Macho-Typen will, der immer cool ist, der immer geil aussieht und immer die geilsten Frauen kriegt und immer die geilste Technik hat. Punkt. So, und jetzt sind wir dann wieder bei Heidi Klum und Germany's Next Topmodel.
Es gibt Formate, da weißt du, was du bekommst. So, ich glaube, dass man darf nicht den Fehler machen, dass irgendjemandem was vorgegaukelt wird. Also man darf ja nicht davon ausgehen, dass ZuschauerInnen dumm sind und nicht checken, dass bei Germany's Next Topmodel eine total toxische Welt eigentlich ist. Und ich, wenn ich jetzt so auch jetzt wieder darüber nachdenke, wie gesagt, mache das auch sehr gerne, sehr lange, finde ich auch, diese Diversity bei Germany's Next Topmodel stelle ich auch sehr, sehr in Frage. Auch deswegen, weil Heidi Klum, ich habe zwei Folgen nur gesehen, deswegen ich beziehe mich jetzt tatsächlich nur auf zwei Folgen, in denen mir das aufgefallen ist, die relativ am Anfang noch vor dem Umstyling waren, hat Heidi Klum fast gefühlt nach jedem Schnitt irgendwie gesagt, ja, und das ist jetzt, mir fallen die Namen nicht ein, das ist jetzt erfunden, Johanna, sie ist übergewichtig und damit eigentlich kein normales Model bei Germany's Next Topmodel. Also sie hat diese Diversity so hervorgehoben, dass ich mir dann schon wieder dachte, nee, das kann doch nicht das Ziel sein, dass ich jetzt darauf beharre zu sagen, und sie ist anders, sie ist diverse, sie ist lesbisch, sie ist diverse, weil sie nicht hetero ist, sie ist, und das finde ich ist falsch.
Ja, wobei, ich glaube, das ist so nach dem Motto, tue Gutes und berichte darüber, sonst fällt es gar nicht auf.
Aber das ist doch das Ziel. Aber also mein Ziel hier zum Beispiel im Sender Radio Fantasy ist, wirklich, also ohne Scheiß jetzt mal, ist mein Ziel, dass zum Beispiel sowas wie Homosexualität und alles weitere, was es noch für sexuelle Orientierungen gibt, dass sowas keine Erwähnung wert ist.
Ja, an sich ja, aber die müssen ja auch, die haben ja schon ein Negativ-Image, wenn man das so will, oder ein Image, ich will es gar nicht Negativ-Image nennen, aber sie sind in diesem Image, dass sie einfach Klischees bedienen. Und jetzt wollen sie aus diesem Image ausbrechen und das wird ihnen nicht gelingen, wenn sie nicht drüber reden.
Sie wollen ja... Glaube ich nicht.
Also glauben sie. Weil man müsste jetzt die Quoten verfolgen. Vielleicht hatten sie schon Quoten tief und das hilft ihnen auch, die Quote wieder nach oben zu pushen.
Also die Quoten sind nicht überragend, das kann ich schon mal sagen. Ja. Da gab es einen sehr schönen Funkbeitrag dazu.
Aber trotzdem, ich glaube... Du hast schon recht, wenn man sagt, wenn man jetzt dauernd darüber spricht, das ist genauso, wenn die Leute immer sagen, ich bin so cool, weil bla bla bla, ich bin auch total hip, weil da kannst du genau wissen, das ist die langweiligsten Menschen der Welt, wenn sie selber sagen, ich bin so verrückt.
Wenn ihr im Tinder-Game seid und ihr lest in der Tinder-Description, I'm crazy oder sowas, rennt, lauft weg. Weil dann weiß man wirklich, wie es Alex jetzt gesagt hat, es sind die langweiligsten Menschen, die sowas sagen müssen.
Oder sie sind schon aufgedreht, aber das ist halt auch dann so nervig, dass es auch keine Sau interessiert. Die sind halt dann, ich bin total für Diversität, aber ich glaube nicht, dass jedes Format das grundsätzlich bedienen muss.
Ja.
Weil es wäre auch ehrlich gesagt, dann müsste man auch den Bachelor umstricken und dann müsste der plötzlich auch noch in der Auswahl unterschiedliche Figuren von Frauen haben und das zielt da nicht drauf ab. Das geht rein, da wird mit Klischees gespielt und an diesen Formaten ist es dann auch okay.
Ich bin größerer Fan davon, neue Formate zu schaffen. Neue Formate schaffen, die den Bachelor dann meinetwegen alt aussehen lassen, weil man dann sagt, das ist eine fortschrittliche, zivilisatorisch gesehen eine fortschrittliche Sendung. Hier ist wirklich Diversity am Start, weil hier ist es gar kein Thema mehr, sondern es ist einfach so.
Wie stehst du zum Beispiel zu Prince Charming? Das ist ja das homosexuelle Format vom Bachelor. Ist es dann schon, geht es in die Richtung, dass du sagst, das ist was Neuartiges, das passt?
Ja, weil nicht am Bachelor selber rumgedoktert wird, sondern es wird im Format ein neues, also Germany's Next Topmodel könnte diesen Sprung eventuell auch schaffen und dadurch eventuell Heidi Klum tatsächlich, also ist ja ihr Format, deswegen wird sie das nicht machen, aber eigentlich den Wind nehmen. Oder ein anderer Sender kommt jetzt auf die geniale Idee und sagt, hey, weißt du was, wir machen jetzt eine Model-Sendung.
Aber das ist doch die wahre Diversität, dass man einfach die Produktpalette erweitert.
Ja, absolut.
Weil also ich muss jetzt sagen, sie machen es relativ gut. Wie gesagt, ich habe seit Jahren das erste Mal wieder Germany's Next Topmodel gesehen und da waren auch zwei ältere.
Als ob. Alex schaut es immer an.
Ja, genau. Wie gesagt, zwei ältere Damen, die waren sehr unterschiedlich ausgesehen, waren sehr nett und haben auch echt noch gut ausgesehen. Dachte mir, das passt, aber irgendwann wird eine der beiden ausscheiden müssen oder sie machen so, dass die beiden kurz vorm Finale erst einer davon getrennt wird, weil sonst sind die beiden getrennt und dann gibt es keine Welt mehr in sich. Mhm. Und da müsste man überlegen, gibt es vielleicht ein Germany's Next Topmodel für Ältere, wobei so Ableger-Shows meistens nicht funktionieren. Aber ich will doch, wenn ich Germany's Next Topmodel anschaue, gerade als Typ auch, man ist es manchmal so platt, dann will man halt einfach eine gewisse Art von Frauen sehen. Wobei die mir, Germany's Next Topmodel, das war mir ehrlich gesagt auch zu oft Klapper gestellt, aber das ist jetzt meine Wahrnehmung. Also ist egal, aber man hat ein Klischee, das will man bedient haben. Genauso habe ich gestern Abend, meine Frau war weg mit einer Freundin, ich habe den Fernseher angeschaltet, ich bin bei wie heißt der, Parker hängen geblieben. Ein Actionfilm mit Jason Statham. Ja, halt nur Geballer und so. Ja. Aber da dachte ich mir, ja, aber in dem Fall ist es okay, ich weiß ja, was ich kriege. Da musst du jetzt nicht plötzlich Gefühlsanwandlungen haben und plötzlich zum Beten gehen und grünen Tee trinken.
Deswegen kann ich nochmal empfehlen, zieht euch die Filmanalyse. Das heißt wirklich einfach die Filmanalyse rein von Wolfgang M. Schmidt, weil er ganz häufig über genau dieses Gefühl spricht, was Alex jetzt anspricht. Der eigentlich, also der ist ein sehr linksorientierter Mensch, aber immer wieder sagt, hört auf vorzugaukeln, was zu sein, was gar nicht zu euch passt. Also hört auf, in einem Actionfilm dann auf einmal, also deswegen das James-Bond-Beispiel oder jetzt das, was du sagst mit Parker. Wenn ich mich dazu entscheide, einen Actionfilm zu sehen, dann will ich das. Und wenn jemand im Kino sitzt und dann zum Beispiel das Wort benutzt, also das ist ja unrealistisch, könnte ich ausflippen, weil ich mir denke,
natürlich,
dann geh doch nicht in diesen Film. Was ist denn an dieser James Bond Welt überhaupt?
Das ist nichts realistisch.
Ja, natürlich
gar
nicht.
Der hat Glück an Stellen, wo kein
Mensch. Das würde so gar nicht funktionieren.
Ja.
Also hör doch auf.
Oh Gott.
Was soll denn das?
Aber
ganz ehrlich.
Aber und da schließt sich der Bogen auch wieder, dass dann natürlich
die Klammer,
dass dann natürlich die Kritiker kommen, die sagen, diese Verweichlichung der Gesellschaft, jetzt macht das sogar unseren James Bond kaputt. Ich kann mir nicht mal mehr Germany's Next Topmodel anschauen, weil da müssen sie über mit ihrem Divers herkommen. Divers an der Stelle, wo es passt. Und Diversität kann ja wirklich heißen, wenn ich sage, okay, es gibt was anderes. Eine Produkterweiterung, nicht eine Produktverwässerung.
Genau. Und nicht irgendwie, ja, aber Wetten, das sollten wir da jetzt vielleicht eine homosexuelle schwarze Frau, die über 2 Meter ist, weil das nicht der heteronormativen Norm entspricht, als Moderatorin installieren, weil das ist doch gar nicht gefragt.
Wenn ich Wetten, das sehe, dann will ich diesen blond gelockten Gockel, der sich selbst wahnsinnig cool findet, der seine Alternwitze da ab, das will ich da einfach, das ist, ich
krieg, ja, und wenn ich dann
einfach
Hashtag Wetten, das eingebe bei Twitter, dann will ich, dass die Seiten voll sind von Aderware wieder sexistisch und sonst irgendwas. Aber das, wie alles gesagt hat, Diversität ist ja nicht nur im Alltag, sondern auch bei Produktenphase. Also du musst ja auch, ich kann ja nicht einfach sagen, ich schaffe jetzt alle anderen Produkte ab, weil da muss man sich schon wieder die Frage stellen, naja, inwiefern hat jetzt Diversität überhaupt was Positives bewirkt? Weil der Diskurs hört ja nicht auf und den können wir nicht einfach totschweigen und einfach sagen, nur ihr seid alle scheiße, wir machen jetzt nur noch diverse Produkte.
An dieser Stelle unterbrechen wir kurz Flo und Alex für einen wichtigen Hinweis. Folgt uns auf Spotify, Amazon, Apple und Co. Abonniert uns, belohnt den Podcast mit so vielen Sternen, wie ihr wollt. Also mit 5 und teilt ihn, wo immer es geht. Als Dankeschön bauen wir euch in unsere Träume ein. Und jetzt zurück zu eurem Lieblingspodcast. Auf die Hand mit Flo und Alex.
Naturalistischer Fehlschluss. Kannst du dir irgendwas darunter vorstellen?
Ich könnte mir jetzt was aus den Fingern saugen, was wahrscheinlich total daneben geht.
Ich bin auf diesen Begriff gekommen durch, wie bin ich da drauf gekommen? Ich glaube, weil ich mich über Veganismus informiert habe, weil ich selber, also sind wir wieder, das ist eine komplett subjektive Einschätzung. Ich schaffe es immer mehr, tierische Produkte aus meinem Alltag so zu verbannen und bin da sehr froh darüber, weil es einfach die wissenschaftliche Lage eindeutig ist, wie das so ist mit der Umwelt und tierischen Produkten. Und bin ja aber schwer allergisch auf Soja, also tatsächlich tödlich allergisch und bin deswegen immer wieder am Informieren, inwiefern eben zum Beispiel die breite Produktpalette geschaffen wird, sojafrei. Deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass mittlerweile auf vielen veganen Produkten im Kühlregal, fällt mir das jetzt immer mehr auf, ganz oben drauf steht sojafrei, groß.
Kann man so allergisch auf Soja sein?
Ja.
Also wirklich heftig.
Ja.
Was passiert dann?
Also dann schwillt mein ganzer Körper quasi.
Also.
Ist mir einmal passiert. Und dann, also ich war wirklich, bin einfach quasi 5 Zentimeter in die Breite gewachsen,
Boah, krass.
Weil alles angeschwollen ist und heftig. Ist eine sehr häufige Allergie. Ich glaube, deswegen versuche noch immer mehr Alternativen zu finden.
Lass uns erst einen Begriff klären und ich will dann auch noch was zu Veganismus und Vegetarismus sagen.
Deswegen bin ich darauf gestoßen, auf diesen Begriff und habe mir gedacht,
sag ihn bitte nochmal.
Naturalistischer Fehlschluss.
Ja.
Jetzt kann ich euch Das muss ich euch nämlich kurz sagen, von wem der seit dem 19. Jahrhundert nämlich, seit dem 20. Jahrhundert existiert der.
Also 1900 irgendwas. Ja.
George Edward Moore hat diesen Begriff geprägt. Es ist ein Begriff, der aus der Philosophie kommt.
George Edward Moore.
1903. Damit beschreibt er, mit naturalistischem Fehlschluss beschreibt er, dass alles, was auf Natürlichkeit beruht, das Prädikat gut bekommt, als gut beschrieben wird. Natürliche Medizin ist gut. Natürlichkeit ist gut. Und warum komme ich jetzt durch Veganismus da drauf? Weil ganz viele Menschen, die irgendwie ein persönliches Problem mit Veganern haben, auf die Idee kommen zu argumentieren, naja, das ist ja nicht natürlich, sich vegan zu ernähren. Oder wenn ihr da jetzt irgendwelche Präparate zu euch nehmen müsst, dann ist das ja nicht natürlich und das ist ja nicht gut. So, aber ganz viel, was nicht aus der Natur kommt, ist gut. Und ganz viel, was aus der Natur kommt, ist für uns ganz schön schädlich. Natur hat ja keine Moral. Also der Natur sind wir scheißegal. Das ist völlig wurscht. Die Natur macht nichts aus moralischen Grundsätzen. Wir aber schon. Und deswegen ist es eigentlich falsch, naturalistischer Fehlschluss, alles, was natürlich ist, als gut zu betiteln, weil Natur hat keine Moral und es kann auch schädlich sein. Beispiel wären jetzt Impfstoffe, sind künstlich geschaffen, deswegen
tun aber was Gutes.
Oder eine Operation, dann nehmen wir doch eine Operation, die eure Großeltern, Eltern, ihr selber braucht, um zu überleben. Ist ein künstliches Ding, das aber gut ist.
Ein Virus ist was Schlechtes, ist aber natürlich.
So.
Alles ganz einfach, aber jetzt kommt zurück zum Veganismus.
Veganismus und was mich bei der Argumentation tatsächlich, also so bin ich auf den Begriff gestoßen, fand ich total interessant. Und was mich da auch stört ist, ich habe in meinem Freundeskreis sehr viele Veganer mittlerweile, vielleicht sogar überwiegend Veganer als Nicht-Veganer, dass denen das häufig so vorgeworfen wird und sie würden sich ja nicht natürlich ernähren und so. Und alleine schon darüber nachzudenken, was ist heute, Stand 2022, eigentlich noch eine natürliche Ernährung? Wenn wir alleine Obst und Gemüse anschauen, wie oft das Gen manipuliert und verändert wurde. Auch das im Bio-Supermarkt.
Auch in den ganzen Supplements, die man nimmt als Sportverrückter.
Also hört mir da doch auf, mit Natur zu argumentieren.
Ja.
Fleisch, Milch. Milch ist kein Naturprodukt mehr. Die Kühe werden künstlich schwanger gehalten, also der Hormonhaushalt, dass die überhaupt, Kühe können nur Milch geben, wenn sie ein Kalb haben.
Genau.
So. Das heißt, eure verkackte Milch, die ihr von der Kuh trinkt, hat mit Natur überhaupt gar nichts zu tun.
Ja. Ich will es ganz kurz einordnen, weil ich beide Seiten, kannst du mir das nachvollziehen, was alles kommt. Ich habe ja im Radio mal ein Experiment gemacht, vor 9 Jahren, glaube ich, war das schon krass, Woldrichs Veganwochen. Meine Challenge war, mich 4 Wochen...
Dann habt ihr bestimmt vegan mit W geschrieben, dass es www ist.
Nein, wir haben es überlegt, aber nicht gemacht. Nein, haben wir nicht. Also klingt ja, im Radio ist es ja wurscht, wie du schreibst. Woldrichs Veganwochen, genau 4 Wochen, ich glaube auf 4,5 habe ich es dann ausgedehnt. Und ich habe gesagt, ich versuche mich vegan zu ernähren. Und was man schon sagen muss, es ist eine brutale Umstellung. Und da ist es natürlich ein leichtes als Omnivore. Mensch, also einer, der alles isst, so habe ich mir auch sagen lassen, ist Omnivore, das ist jemand, der alles isst, zu sagen, naja, das ist alles, wenn du dir schon so überlegen musst, was du isst, dann kann das gar nicht gesund sein, ihr ernährt euch unnatürlich. Weil es ist wirklich eine Lebenseinstellung. Wenn du vegan dich ernähren willst, du musst viele Sachen umstellen, du kannst keinen Käse mehr essen, du darfst keinen Honig mehr essen, weil Honig kommt von Bienen, dann nimmst du
Agavensirup.
Dicksaft heißt es dann sogar.
Dicksaft, ja.
Genau.
Stimmt.
Genau. Dann darfst du auch kein Ei mehr essen. Es gibt ein Salz, das riecht wie Ei. Das ist auch interessant, habe ich auch gelernt. Und es gibt für alles einen Ersatz und manches schmeckt tatsächlich auch chemisch und daher kommt das.
Ja.
Weil du weißt nicht, was da alles drin ist. Und wirklich, und du musst auch wirklich dir überlegen, wie kommst du an deine Nährstoffe, an deine Vitamine, weil da musst du schon schauen, wie du die in Anführungszeichen künstlich hinzufügst. Ich sage jetzt in Anführungszeichen künstlich, weil das normale Leben jetzt auch nicht nur natürlich ist, wie du schon sagst.
Und weil man aber auch sagen muss, dass es gibt, glaube ich, also die Tierernährung hat keine Vormachtstellung in Sache Vitaminen oder Nährstoffen. Oder du kannst alles ersetzen, auch durch natürliche Produkte.
Aber es ist nicht so, dass es so easy peasy funktioniert. Genau. Du musst drauf achten. Und das fand ich wahnsinnig anstrengend. Das stimmt schon. Allerdings habe ich dadurch ja natürlich intensive Einblicke bekommen, was Massentierhaltung betrifft. Und ich war davor überzeugter Fleischesser. Ich habe beim Grillen habe ich beim Fleisch auch noch die Beilagen weggelassen, damit das zweite Kotelett auch noch reinpasst. Oder was isst man beim Grillen? Ja, ist schon so lange her. Und dann habe ich gesehen, ey, wie halt wir Menschen einfach die Tiere einfach nur wirklich zur Massenabfertigung züchten. Die haben auch keine Minute in ihrem Leben, in denen es ihnen gut geht. Also wirklich, das ist einfach so. Schweine absichtlich so fett züchten wie oder so fleischerträglich züchten wie möglich, dann Hühnchen, die männlichen Hühnchen sofort schreddern, weil die können nicht gebraucht werden. Also
was ist einfach so verboten ist.
Ja, Abfallprodukt. Und das ist schon so, dass es wirklich eine Lebenseinstellung ist, sich vegan zu ernähren. Und man hat schon das Gefühl, wenn man nicht zu 100% darauf achtet, ich weiß nicht, ob ich mich gesund ernähre. Aber nachdem ich das alles kennengelernt habe, ich bin seitdem trotzdem ein Nicht-Fleischesser. Ich esse nur Fisch als Zugeständnis zu meiner Familie, weil ich meinen Kindern nicht abverlangen kann, zu sagen, ihr seid jetzt Veganer.
Ja.
Punkt. Bei meiner Frau auch nicht. Ich bin halt einfach der Meinung, wenn du insgesamt deinen Fleischkonsum extrem einschränkst, dann hast du schon viel getan. Dann kommen wieder die Kritiker, die sagen, naja, jetzt hast du den Fisch gegessen, wo bist du denn, was tust du denn Gutes? Aber ich esse von allem viel, viel weniger, Leute. Viel weniger, wenn alle viel weniger essen würden. Ich glaube, dass der Mensch an sich ein Fleischesser ist. Da bin ich fest überzeugt. Sagt auch die Anatomie. Wir haben ja wie ein Raubtier, unsere Augen sind nach vorne gerichtet wie beim Raubtier. Beim Fluchttier sind die an die Seite. Wir haben unsere Eckzähne. Die sehen aus wie Fangzähne. Wie beim Raubtier, nicht wie beim Fluchttier. Also grundsätzlich sind wir ja der Jäger. Aber so wie wir es machen, das ist nicht Jagen, das ist einfach nur idiotisch.
Ja, und da würde ich auch wieder auf den zivilisatorischen Fortschritt, den ich immer wieder hier anspreche, anspielen. Da wollen wir immer was, weiß ich was, wie für moderne Menschen sein. Und dann bezieht man sich auf Argumentationen, dass wir irgendwann mal irgendwie und irgendeine menschliche Rasse war mal Fleischfresser von Natur aus. Das mag sein, aber das passt nicht mehr zur aktuellen Lebensumwelt. Man passt sich doch an.
Ja, wobei aber vielleicht ist die Entwicklung bei uns Menschen nicht so weit, wie wir uns das immer wünschen.
Meine ich damit. Das finde ich, deswegen ärgert mich das immer, wenn Leute dann sowas, genauso ärgert es mich, wie du es jetzt gesagt hast, wenn einem so eine Doppelmoral unterstellt wird. Ich finde, es ist sowas Bescheuertes und Kleinkariertes. Und dann, was sagt es über jemand aus, wenn man immer nur darauf aus ist, jetzt zu gucken, mal schauen, wann Alex aber vielleicht doch mal kurz von seinem Sohn vom Wurstbrot abbeißen und dann zu sagen,
ich finde es ist viel, viel, viel wichtiger, wenn ich merke, dass mein Sohn sein Essen nicht mehr fertig essen kann. Und da kann Fleisch dabei sein noch und welche, dass ich das esse, anstatt es wegzuwerfen.
Ja.
Das ist doch diese Wegwerfkultur. Dinge, die man nicht mehr braucht, einfach wegwerfen. Das finde ich viel schlimmer. Deswegen esse ich tatsächlich dann Fleisch, wenn mein Sohn das nicht mehr essen könnte, weil dann wäre es Müll und dann wäre es einfach umsonst produziert.
Also grundsätzlich ist es so, was Alex auch schon, finde ich, gut angesprochen hat, mir fällt es gibt einen Autoren, der schreibt eigentlich Science-Fiction-Romane, hat sich dann aber aufgrund seines Sohnes dazu entschieden, über Veganismus zu schreiben, weil ich glaube, sein Sohn hatte irgendwie einen 5. Geburtstag und ist total melancholisch geworden, hat sich gedacht, scheiße, in was für eine Welt entlasse ich eigentlich meinen Sohn da gerade? Und hat dann alles in Frage gestellt, hat sich in Veganismus, und ist mittlerweile, also seine Bücher gelten auch als die veganen Bibel, weil er da ganz viel beschreibt. Und was ich sehr, sehr wichtig finde, dass man sich da nicht auf so billige, für mich sind es billige Streitthemen, die sagen, ja, man muss sich jetzt komplett vegan ernähren und alle anderen sind schlecht oder was auch immer. Man muss sich gute Ratgeber holen, die wirklich auf was Gutes aus sind, weil die sagen genau das, was du jetzt vorhin die ganze Zeit gesagt hast. Wenn ihr nicht komplett auf was verzichten wollt, dann fangt doch ganz klein an und sagt, okay, auf was kann ich überhaupt nicht verzichten? Und wenn das Käse ist, dann esst, bis ihr sterbt, Käse. Scheißegal. Ja. Aber wenn ihr sagt, ja, aber meine Milch und meine Wurst, ganz ehrlich, also, so habe ich angefangen. Bei mir war das allererste Produkt war Milch und ich habe angefangen, nur noch Hafermilch zu kaufen. Das war so bin ich eingestiegen und habe das immer weiter gesteigert. Und es ist ganz einfach. Und ihr könnt auch irgendwann aufhören, wenn ihr sagt, nee, das sagt auch, scheiße, das wäre sehr da, wenn ich einfällt. Das ärgert mich tierisch. Ist ja auch egal. Werde ich nachreichen. Und der sagt zum Beispiel auch, sucht euch doch eure Themen, wo ihr sagt, da kann ich bewusst drauf verzichten, weil wenn man dann anfängt, Modellrechnungen zu machen, wie viel ihr dann schon allein an CO2 spart, reicht. alles super. Gut. Wenn das jeder machen würde, ey, sind wir auf einem geilen Weg.
Ich kann auf Fleisch verzichten. Ich musste hin und wieder mal, wenn ich irgendwo bei einem Event moderiert habe, da gibt's oft so eine Art Kantine, also so sehr provisorisch, und da kocht irgendeine Mama von irgendjemandem, und dann gibt's halt dann Fleisch und so. Da kommst du auch nicht aus, sage ich nicht, das lasse ich stehen, weil dann wird ja meine Portion weggeworfen, also esse ich's mit. Und da habe ich gemerkt, mir geht's gar nicht ab. Also die Erinnerung an den Geschmack von Fleisch ist viel stärker als der Fleischgeschmack selber. Und das macht mir gar nichts aus. Ich tue mich schwer, auf Milchprodukte zu verzichten. Also Milch selber ist jetzt nicht das Problem, aber auf Käse und so verzichten finde ich ganz schwierig. Da habe ich ein Problem damit. Fisch ist schwierig wegen der Family und esse ich dann auch nach wie vor. Aber ich denke mir trotzdem in der Bilanz, hey, wie viel habe ich schon eingespart? Wie viele Tiere habe ich schon geschont? Ja, ich habe natürlich sind durch mich auch nochmal Tiere gestorben, aber wie viele? Wenn alle so leben würden, dann hätten wir... Ey, da hatten wir so viel weniger Probleme. Wir hatten einfach de facto weniger Probleme. Und deswegen kann mich keiner anpissen und sagen, ja, aber du hältst es nicht konsequent durch. Meistens fangen die Fleischesser damit an, wenn es gerade das Essen gedeckt wird. Dann kommen sie, du bist doch Vegetarier. Und du bist Fleischesser. Sollen wir jetzt, also warum essen? Warum reden wir beim Essen übers Essen? Finde ich immer, tut das nicht, merkt euch das. So, und deswegen sage ich auch gar nicht, ich bin Vegetarier. Ich sage immer nur, ich esse kein Fleisch, Punkt. Von mir aus würde ich Fleisch essen, wenn ihr alle weniger essen würdet. Dann seid ihr dran.
Und was ich auch nicht verstehen kann, ist die Argumentation, wenn es dann um Fleischersatzprodukte geht und dann heißt es irgendwie Soja-Hackfleisch oder sowas.
Soja-Schnitzel.
Soja-Schnitzel. Und hast du
wie
nicht
kann
gesehen.
Das nur Schnitzel heißen?
Genau. Und also wie sich da echauffiert wird, auch dass Hafermilch jetzt Haferdrink heißen muss, weil du kannst doch nicht Hafermilch, was ist denn, wo ich mir denke, ihr habt da wirklich krasse Probleme.
Die Leute
aber
unterscheiden nicht zwischen... Also sie denken, ein Vegetarier darf kein Recht auf den Geschmack haben von Fleisch.
Ja, genau.
Kein Recht auf Geschmack von Milch. Ich darf schon Recht drauf haben, aber die Tiere haben auch ein Recht, anständig zu leben. Da geht's mir.
So.
Geht's nur um das Leben der Tiere.
Genau so.
Ich esse auch Junkfood. Ich esse
das ist die richtige Argumentation.
Etwas, was nach Milch und Fleisch schmeckt. Das liebe ich alles. Ich will nur die Tiere nicht gequält haben. So, Punkt. Deswegen darf das auch so heißen.
Und deswegen finde ich es unfassbar, wenn Leute dann anfangen zu sagen, ja, aber dann isst du hier den Sojaaufschnitt. Aber Aufschnitt ist doch eigentlich nur Wurst, wo ich mir denke, nee, es geht mir ja, ich liebe den Geschmack von Schnitzel, leck mich am Arsch, ich finde Schnitzel so geil. Aber wenn ich es schaffe, einen Sojaschnitzel zu finden, also bei mir jetzt nicht, sondern bei mir wäre es dann ein Zucchini-Schnitzel oder so.
Das genauso
das
schmeckt,
genauso
sagst du geil.
Schmeckt, sag ich, geil, ich muss nie mehr ein konventionelles Schnitzel essen.
Ich liebe zum Beispiel Chili.
Ja.
Liebe ich.
Ja.
Wir haben auch
zu Recht.
Am Geburtstag von mir haben wir mal so Chili con Carne gemacht. Das war halt Sin Carne, das wusste keiner. Und ein Freund von mir kam dann her und gesagt, Alex, jetzt ist es dein Geburtstag, mexikanisches Motto und so, aber was machst du das heute beim Essen? Ich so, wieso, ich esse halt mit. Ja, aber es ist doch Chili. Und so, ja, aber es ist ohne Fleisch. Oh, das habe ich gar nicht gemerkt.
Ja. Aber das ist genau richtig. Leute denken dann, ja, weil einem Fleisch nicht schmeckt, wird man vegan. Aber ich glaube, deswegen ist fast keiner vegan geworden.
Nein,
sondern
mir geht es einfach nur, ich kann es nicht ertragen.
Aus ethischen Gründen beschließt man, nee, so kann es nicht weitergehen. Ich will was für mich ändern, für mein Gewissen und deswegen, aber ich will ja nicht auf den Geschmack verzichten. Und das ist ja auch ein völliges, also naja, ich habe auch mal das noch zum Beispiel mit Chili Sin Carne, ich habe mal, oder ich mache immer mal wieder Burger aus, wie heißen die großen Bohnen, die schwarzen?
Kidneybohnen?
Kidneybohnen. Ja. Ich habe mal nur mit Kidneybohnen Burger gemacht, also die zerdrückt man einfach nur und würzt es und daraus, und das brät man dann an wie ganz normale Burger-Patties. Und dann hatte ich auch Gäste, also zwei Leute, Freunde waren dann da und haben dann gefragt, ach krass, krass, voll das gute Fleisch. Und haben dann ich habe das einfach mal so weiter spinnen lassen, was dieser so, und haben die gemeint, ach krass, und beim Bio-Ding geholt, oder? Und ich so, ja, genau. Und die haben nicht, und bis ich dann gesagt habe, das ist kein Fleisch, Leute. Aber weil sie gar nicht, und dann ist sie natürlich aufgefallen, ah ja, stimmt, es ist ja viel cremiger, weil es schmeckt natürlich so zerdrückte Bohnen,
weil
könnt ihr euch
natürlich
ja
in der Regel auch nicht so extrem drüber nachdenkt. Denkst, du hast ja dein vorgefertigtes Bild von, ah, so schmeckt ein Burger und so gehst du dann und dann passt das auch. Genauso wie bei meinem Chili. Von daher ist, Leute, es tut keinem weh, wenn man ein bisschen weniger Fleisch isst. Ich will euch gar nicht dazu verdonnern, könnt einfach mal drüber nachdenken. Und vor allem bitte fangt nicht mit Vegetariern an. Sobald das Essen ausgeteilt wird, du bist der Vegetarier und dann musst du während des kompletten Essens, was du eigentlich genießen willst, du hast dann, dann musst du dir erklären, warum dir das jetzt schmeckt.
Ja.
Und das mag ja keiner.
Ich war mal eingeladen bei Freunden und die haben Ramen gemacht, also diese Suppe. Und da ist...
ist das indische Suppe?
Ja, oder japanisch, glaube ich.
Japanisch, genau, richtig.
Und die basiert, also da ist ganz viel Sojazeug drin, habe ich halt schon gesagt, ja, kann ich leider nicht essen, ich nehme mir aber was mit. Habe mir einen Salat, also zu Hause dann selber einen Couscous-Salat vorbereitet. Und dann wurde wirklich Und da war ich, ich habe kein Wort mehr gesprochen und mein bester Kumpel war damals auch dabei, der hat mich dann sehr viel in Schutz genommen und dann immer wieder gesagt, hey Flo, sieht ja richtig geil aus, dann lass das mal probieren, der hat das dann umgedreht, weil alle die ganze Zeit kommentiert haben, dass ich jetzt diese Suppe nicht esse, sondern haben dann immer über meinen Salat gesprochen. Ich habe mir gedacht, lasst mich doch jetzt einfach ich will jetzt nicht über Soja sprechen, ich will jetzt nicht darüber sprechen, dass ich nicht mit euch das Essen essen kann.
Das ist, aber
ich will einfach nur meinen
Couscous-Salat essen. Wie einfach gestrickt wir Menschen sind. Es geht ums Essen und uns geht es um Sex und das war es eigentlich schon, Gesundheit. So, und das ist die einfache Lebenswelt. Aber das ist wirklich so, also bei mir auch, sobald ich dann, ja, was isst du denn jetzt dann eigentlich? Du bist der Vegetarier, was willst du denn essen? Sag ich, ja, ihr esst halt euren Schweinsbraten mit Knödel, ich esse halt die Knödel. Die Soße kann ich ja auch essen. Ja, aber das war ja dann, vielleicht war das ja auch schon mit drin, wo das Fleisch auch drin war. Ich bin kein militanter Vegetarier, sondern das ist einfach ein Statement für mich. Es tut auch meinem Körper gut. Also ich habe immer Bestwerte beim Körper. Es ist alles immer fein. Ich gehe bei jedem Fleischskandal, mache ich. So, Freunde, viel Spaß damit. Ach, Lasagne mit Pferdefleisch drin, viel Spaß damit. Ja. Ach, wieder ist lauter Antibiotikum drin. Na, schön, viel Spaß damit. Ach, Schweinepest, ja und? Da geht es mir einfach gut damit. Ich will einfach kein Fleisch essen, lass mich in Ruhe.
Ja, schön. Matt, übrigens, weil ich habe währenddessen Allesfresser gegoogelt, um zu gucken, ob Alex Information mit Omnivore richtig ist. Sie ist richtig. Genau. Aber googelt einfach mal das Wort, denn ein Bild vom Menschen findet man da erstmal nicht, sondern ein Bär, ein Schimpansen, ein Hund, sich ein Schwein. Aber kein Mensch.
Ja. Aber es ist auch interessant, da muss ich jetzt aber auch alle wieder verteidigen, die da aggro werden gegenüber Veganern, weil auch bei diesem Projekt, das ich damals hatte, Woltrichs Veganwochen, da habe ich mich auch mit der veganen Community in Augsburg auseinandergesetzt und die war auch sehr auf ultraaktivistisch. Die waren nicht mehr das Ganze positiv zu machen, sondern also nicht sagen, Veganismus ist positiv, sondern wer Fleisch isst, ist negativ. Und wenn du jemanden als negativ abstempelst, klar, geht der sofort in Schutzhaltung und ist aggressiv. Die hatten damals, ich konnte sie ihnen ausreden, einen Trauerzug durch Augsburg geplant, indem sie schwarz laufen und sagen, alle, die Fleisch essen, sind Mörder, so ungefähr. Ich habe gesagt, Leute, da werdet ihr keine Fans gewinnen. Sagt doch einfach, hey, ich habe ich dann eingeladen, die haben mir Frühstück gemacht, das war Schokolade halt ohne Milch und so. Aber das hat exzellent geil geschmeckt, exzellent geil. Und habe ich gesagt, so müsst ihr in die Öffentlichkeit gehen, mit dem Positiven, nicht mit dem, dass alle scheiße sind.
Man muss einfach nur gute Alternativen bieten. Das ist dasselbe, wenn ich an Umweltschutz denke, mir immer denke, wie will ich Menschen vom Auto wegbringen, wenn es zum Beispiel in Augsburg viel günstiger ist mit dem Auto von mir. Ich brauche eigentlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln, brauche ich in die Innenstadt keine 15 Minuten. Zahle aber 3,20 Euro einmal, dann fahre ich zurück, zahle quasi schon fast 8 Euro und will dann vielleicht noch am Abend zu einem Freund fahren, der dann.
Dann kostet es wieder
und dann wieder zurück und dann bin ich 15 Euro los und denke mir, für was eigentlich? Und das ist auch so ein Punkt, wo ich mir denke, wieso schaffen wir es politisch zum Beispiel nicht, ein Angebot zu schaffen für gesunde Ernährung? Es muss doch eigentlich, wenn ich in den Supermarkt reingehe, ist es leichter, Junkfood zu holen, als dass ich Gesundes hole. Also es wird ganz anders. Ne? Und es muss doch eigentlich genau umgekehrt sein, genau das gleiche. Umweltschutz, es muss doch für mich attraktiv sein, dass ich brauche keine Autosteuer, kein gar nichts, wenn öffentliche Verkehrsmittel so billig sind, dass ich mir denke, boah, mit dem Auto ist es jetzt einfach teurer. Dann werde ich anfangen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.
Ganz kurz noch Klugschiss, also wir haben gelernt, Omnivore, das ist der alles isst. Was ist der Carnivore? Der isst Fleisch.
Der isst Fleisch.
Was ist der Vegetarier, der kein Fleisch isst, aber Fisch? Pescetarier.
Ah.
Pescetarier, Carnivore, Omnivore. Könnt ihr euch merken.
Dann habt ihr heute noch gelernt, naturalistischer Fehlschluss. Nicht alles, was aus der Natur kommt, ist tatsächlich gut.
Und nicht alles, was Heidi als divers bezeichnet, ist automatisch deswegen besser.
Ich will noch einen Gedanken, weil ich gestern, als ich öffentliche Verkehrsmittel genutzt habe in Augsburg und mir dachte, es wurde doch irgendwas beschlossen, dass wir entlastet werden. Es gibt doch jetzt so ein 9-Euro-Monatsticket oder sowas. Ja, kann ich nämlich am Arsch lecken. Liebe Grüße an alle Politiker. Natürlich wurde nichts umgesetzt, habe dann hier mit unserem Nachrichtenchef gesprochen. Gibt es das nicht? Gibt? Dann hat er gemeint, ja, das ist Deutschland. Natürlich gibt es das noch nicht. Mal gucken, wann es das geben könnte, weil Ämter und wer zahlt das jetzt eigentlich? Und hier einfach auch mal zur Frage gestellt, wofür Geld sofort locker gemacht werden kann und wofür nicht.
Ich will jetzt trotzdem heiter aus dieser Folge raussteigen. Deswegen jetzt macht nochmal kurz, ich frage dich ab, was gibt's alles? Wie werden die Menschen, die verschiedenen Essarten gezeichnet, die Esser?
Es gibt Pescivore,
Nein.
Pescana,
Toskanen, die Italiener sind alle die Toskanen.
Pescare.
Nein.
Pescetarier.
Machen was?
Die essen. Die sind
Fleisch,
vegetarisch, aber Fisch.
Fisch. Wer isst alles? Der?
Der Omnivore.
Genau.
Omni alles.
Und genau. Und Fleischesser?
Carnivore.
Vielen Dank.
This is to my smoking.
Auch die Hand wird produziert von Radio Fantasy.